Heute in CT Uplink, Android Oreo, Samsung Galaxy Note, welche Nummer eigentlich?
8.
Nokia, viele neue Nokia-Handys und der AMD Ryzen Threadripper. Energie.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Ich bin schon wieder hier in dieser Sendung Moderator. Sehr schön. Und ich darf nochmal reden über das Heft, das ich ja letztes Mal vollmundig als die beste CT aller Zeiten bezeichnet habe. Und tatsächlich haben wir heute auch wieder drei schöne Themen aus dem Heft. Android, neue Smartphones und vor allem auch den neuen AMD Ryzen Threadripper. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin mit mir dabei sind heute
Christian Hösch,
Hannes Schirole,
Jörg Fürtgen.
Ja, und ich weiß gar nicht, mit was fangen wir an? Ich würde sagen mit Android. Das ist ja ganz, wir haben das ja ganz gemein gemacht. Wir hatten das ja schon im Heft, weil die meisten Neuerungen waren ja schon bekannt. Aber wir hatten eigentlich gehofft, dass zum Drucktermin schon der Name bekannt ist. Und das war es aber nicht. Deswegen steht da nicht Android Oreo, sondern nur das neue Android.
So, jetzt ich dachte jetzt bei Android meinst du mein Thema, aber... Dann fangen wir erst mit der Software an, okay.
Wir fangen erst mit der Software an und dann mit der Hardware. Ja, das hängt okay. Ja alles zusammen.
Ja.
Und habe ich euch schon gefragt, wer mit mir hier drin ist?
Ja.
Ja. Ach so. Oh.
Wir sind immer noch die gleichen.
Genau, Jörg, du hast dich mit Android Oreo beschäftigt. Das war schon vieles bekannt, weil Android ja immer die Beta-Version schon uns zeigt. Aber diese Woche war es soweit, der offizielle Start, die finale Version wurde veröffentlicht zur Sonnenfinsternis. Und das Geheimnis gelüftet, das heißt Android Oreo.
Total langweiliger Name. Also das war noch einer der ersten Kandidaten, die rauskamen. Im Endeffekt ist es ja sowieso unwichtiger Quatsch. Also ich hätte darauf gehofft, dass sie weiterhin nicht wieder mit irgendwelchen komischen Markenleuten zusammen machen. Immerhin haben sie nicht Nestle genommen.
Ja, also
und sonst ist eigentlich nichts Neues mehr rausgekommen. Man wusste eigentlich alles, was passiert. Die Updates sollten eigentlich Anfang August schon kommen. Es wurde später, angeblich gab es irgendwelche Bugs noch bei den Pixels, die gefixt werden mussten. Dafür ist jetzt das AOSP Source Code direkt auch mit draußen und die Hersteller können jetzt alle anfangen. Es sind noch vergleichsweise wenig Update-Informationen eingetrudelt, wer also was machen will. Vor allem die großen fehlen alle noch.
Wissen wir eigentlich, ob das wirklich so ist, dass ab dem Zeitpunkt erst die Firmen dann die AOSP-Version bekommen? Oder werden da bestimmt davor auch schon mal drauf gucken können? Oder?
Einige schon. Also zumindest die Pixel- und Nexus-Geräte hergestellt haben, die brauchen Ressourcen.
Auf jeden Fall.
Also LG und Co. und Huawei, die haben schon und die basteln auch schon. Und einige andere wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen.
Ja, und du kannst ja auch mit den Beta-Versionen, kann ja im Prinzip auch jeder, die schon vorher verfügbar sind, auch schon quasi Treiber, Anpassungen und sowas machen. Also ich denke, da hast du ja eh schon die Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz dauert es ja dann trotzdem immer recht lange, bis die Hersteller dann auf ihre Geräte updaten. Du hast gesagt, da gibt es bisher noch relativ wenig Ankündigungen. Also momentan ist der Stand logischerweise wie immer die aktuellen Pixel-Geräte, die aktuellen, auch noch ein paar von den Nexus, 6P und 5X, glaube ich, haben es jetzt auch schon.
Das 6er ist raus?
Das 6er ist wohl raus. Das hat letztens erst ein Update auf 7.1, weiß ich nicht mehr, bekommen.
7.1.1.
Aber man kann noch ein bisschen Glück haben. Vielleicht kriegen sie noch, aber eher nicht.
Okay, und sonst bei den anderen Herstellern?
Samsung hat noch gar nichts gesagt, aber Note 8 wird, also man muss halt vermuten, beim Note 8, sogar da haben sie noch nichts gesagt, was jetzt nagelneu ist, aber wahrscheinlich sind es die von den letzten Jahren.
Können sich ja auch nicht anders leisten, denke ich.
Genau.
Naja, da gab es schon Fälle, wo man das auch gesagt hat und dann haben sie es halt einfach gelassen, die Hersteller. Ne?
Das stimmt, also es wird wahrscheinlich Samsung auch nicht für sämtliche Geräte der letzten 2 Jahre machen. Irgendwelche A- und J- und Y-Serien. Da wird man vielleicht ein bisschen Pech haben. Also S7 denke ich schon, S8 natürlich. Sony hat noch nichts gesagt, obwohl eine inoffizielle Liste kursiert. HTC hat es jetzt gesagt, beim HTC 10 und U11 und noch einem wird es was geben. OnePlus hat gesagt, 3, 3T und 5 bekommen das Update. Nokia, die drei, die hier liegen, die bekommen es auch. Das haben die tatsächlich schon gesagt. Und dann wird die Luft auch langsam dünn. Viel mehr Infos haben wir da noch nicht eigentlich an wirklich knallharten.
Ist ja auch zu dem Zeitpunkt eigentlich bei den letzten Malen, glaube ich, auch so gewesen, dass die Hersteller schon immer sehr vorsichtig sind und dann eher so eine allgemeine Behauptung sagen wie, ihr könnt euch sicher sein, unsere aktuellen tollen Geräte werden das auf jeden Fall.
Also cool. Ja, also wir sind jetzt sehr zurückhaltend dafür, dass wir uns manchmal so über das Thema aufregen. Also man kann auch echt mal sagen, ne, es ist schon eine Sauerei, dass es irgendwie ein paar Geräte gibt, die jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen sind, also von HTC, von Sony, von Samsung, die nehmen sich ja alle nicht viel. Und selbst das Note 8 auch. Und die Hersteller irgendwie so viel Schiss haben, dass sie so lange brauchen und noch nicht wissen, irgendwie wie viel Ressourcen sie wo investieren wollen oder so, dass die sich nicht am Anfang einfach hinstellen und sagen, ja, irgendwie unser Top-Gerät oder die Top-Geräte der letzten beiden Jahre, wofür ihr halt 800 Euro ausgegeben habt oder 700 oder 600, ich verspreche euch, da kommt was in den nächsten 6 Monaten oder so, ja. Sondern dass sie selbst das sich irgendwie aus der Nase ziehen lassen, so, ja. Also das wäre ja wenigstens die Grundlage, die High-End-Geräte mal wenigstens da ein Versprechen zu geben und das einfach mal zu machen. Ich meine, so aufwendig ist es ja auch wieder nicht. Die müssen ja kein Betriebssystem neu erfinden. Aber das ist dann immer, und dann ist es eine Riesenankündigung, so, wow, ja, ein Hersteller hat jetzt ein Gerät noch angekündigt oder eine Miniliste rausgegeben, dass es jetzt irgendwann ohne Termin mal kommen soll, so, ja. Und dann stimmt es bei manchen Geräten noch nicht mal irgendwie, ja, weil es im Sand verläuft. Mhm. Das ist schon krass, also da könnten die dann wirklich mal ein bisschen irgendwie mehr reinhauen. Es ist ja dieses ewige Problem, wo wir auch nicht genau wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ne?
Und es ändert sich auch wieder exakt nichts daran. Also Google baut jetzt die Treiberstruktur ein kleines bisschen um. Ja. Die ändert aber nur ein bisschen was für die Hersteller. Das heißt, die Hersteller, die Lust auf ein Update haben, die sparen jetzt irgendwie 1, 2, 3 Wochen Arbeit. Aber die Hersteller, die keine Lust haben, können es immer noch nicht machen. Es fehlt einfach die Struktur, dass es ähnlich wie bei Microsoft oder Linux einfach auf die Hardware draufgespielt werden kann. Dass man einen Kern hat, den man als Nutzer auch gar nicht ändern muss und dann zack, macht man den Rest drüber.
Ich verstehe es ja auch nicht. Also Patches, ne? Ich habe ja das in der Nexus 5X und wie gesagt, das kam gleich am Montagabend oder wenn das rauskam, war es gleich drauf. Mhm. Und vorher hatte ich auch schon weil ich ein Beta-Programm war, auch schon immer gekriegt. Also es ist ja möglich, ne, ein Gerät zu supporten. Google kriegt es ja hin. Warum kriegen es denn die Hersteller nicht hin? Ne? Also das ist mir, ich sage jetzt nicht, dass es gleich am ersten Tag da sein muss, aber es kann mir doch keiner erzählen, dass das so schwierig ist, nach 2 Monaten irgendwie mal ein Image zusammenzubauen.
Ich glaube, es ist tatsächlich technisch auch nicht so schwierig. Es ist jetzt auch nicht trivial irgendwie. Das Problem sind immer noch die Provider dahinter, weil wir bei den blöden Handys diese blöde Regelung haben, dass die Provider da einfach mitsprechen wollen. Google hat es einfach rechtzeitig gemacht und Apple macht es auch einfach rechtzeitig. Die sind ja nicht getrieben. Sie machen ganz gemütlich ihren Provider-Kram fertig und sagen dann eben erst, jetzt bringen wir iOS 11 oder 12 oder sowas. Das Problem ist genau das Gleiche. Nur, dass sozusagen Google die Hersteller insofern im Regen stehen lässt, dass sie jetzt erst anfangen können. Und zu einem Zeitpunkt, jetzt kommen die ganzen Leute und sagen, ja, krieg ich denn jetzt auch mein XY das Update? Und der Hersteller kann ehrlicherweise momentan nur sagen, weiß ich doch noch nicht, weil ich habe noch nicht mal angefangen, es auszuprobieren.
Ach so, meinst du, es gibt da noch wirklich Probleme, halt, auf die erst später stoßen, wenn sie sich die neue Version angeguckt haben und so?
Vieles kommt ja auch erst im Nachhinein. Letztens bei irgendeinem Update gab es ja das Problem, dass die Grafiktreiber eine neue Schnittstelle nicht unterstützten und dass bei alten Chips Qualcomm keinen Bock mehr hatte, einen neuen Treiber zu machen. Und da kam erst im allerletzten Moment raus, ob jetzt genau diese Grafikschnittstelle überhaupt eine Voraussetzung ist. Der Hersteller sitzt dann da auch und kann sagen, hier diese API, die kriegen wir nicht hin. Ob sie jetzt nötig ist, verrät Google uns noch nicht. Da müssen wir in den Livestream gucken.
So gut, dann müsste man das eher so wie in der Windows-Welt. Da ist es ja so, dass es zum Beispiel Microsoft mit Nvidia und AMD und Intel den Grafikchip-Entwicklern zusammensetzt. Und wenn die eine neue DirectX-Version entwickeln, dann wissen die schon 2 Jahre vorher, welches Feature-Set dann kommen wird. Und dann können die Hardwarehersteller, die Chiphersteller dann auch ihre GPUs darauf entwickeln. Und dasselbe müsste einfach in der Smartphone-Welt sein, dass ich eben die Hersteller, die Chiphersteller und meinetwegen die Smartphone-Hersteller mit Google und so weiter zusammensetzen und sagen, okay, wir definieren jetzt ein Feature-Set für die kommenden 2 Jahre und dann entwickeln wir die Hardware auch darauf hin und dann gibt's einen einheitlichen Stand, ne?
Genau, das müsste passieren. Es sind zwar jetzt ein paar mehr Hersteller involviert als bei Windows und man merkt eben ganz deutlich, Microsoft scheint aus ihren 30.000 Jahren Vorsprung bei Betriebssystemen schon das ein oder andere doch mal gelernt zu haben.
Ja, ich glaube, ich meine letztendlich Qualcomm und zum Beispiel und die Smartphone-Hersteller und Google und so, die hocken sich ja auch zusammen. Also das passiert ja schon durchaus. Ich finde es immer ganz interessant, weil eine Geschichte, die ich, wo man das so ein bisschen mitbekommen hat, war tatsächlich beim ersten Fairphone. Weil die sehr transparent darüber kommuniziert haben, mit welchen Problemen sie da rechnen mussten. Weil die Fairphone hat gesagt, wir wollen möglichst lang Android möglichst lange unterstützen. Das ist ja wichtig für ein nachhaltiges Smartphone und waren tatsächlich dann, mussten dann sehr schnell sagen, wir können nicht weiter unterstützen, weil die halt mit, ich glaube MediaTek oder so war das dann, mit einem von den kleineren, einfach von den Lizenzen und so, dann überhaupt gab es überhaupt keine Unterstützung mehr. Und dann konnten die noch so sehr sich das wünschen. Es gab einfach überhaupt nicht mehr die Unterstützung seitens der Chiphersteller. Und die haben das immer sehr transparent kommuniziert, haben jetzt auch tatsächlich vor, ich glaube gar nicht so lange ist es her, gesagt, so ab jetzt, aber auch kriegen wir es wirklich nicht mehr weiterhin. Mhm. Und da hat man schon gesehen, was da alles gerade für kleinere Hersteller auch an Problemen gibt. Aber von einem Samsung oder so erwarte ich natürlich, dass die schon ganz anderen Möglichkeiten haben und da eben auch in Fertigungsstraßen da in China irgendwie die verschiedenen Chips und sonst irgendwas, die Hersteller irgendwie, dass die alle das möglichst frühzeitig hinbekommen.
Samsung liefert ja auch für seine High-End-Geräte vergleichsweise lange tatsächlich.
Ja, klar. Ja. Aber wahrscheinlich an dem Beispiel merkt man auch, ne, weder Chip-Hersteller noch Smartphone-Hersteller haben halt ein wirklich wirtschaftliches Interesse daran, das also lange zu unterstützen, außer du sagst halt, unsere Kunden kaufen das Gerät deswegen, ne? Oder kaufen es deswegen nicht, weil wir da halt irgendwie zu lange gebraucht haben oder das gar nicht machen, ne? Und solange das halt, ich weiß nicht genau, wie stark es da einwirkt, aber jeder tauscht ja normalerweise alle 2 Jahre sein Handy, dann
oder halt es gibt irgendwelche, könnte auch Regulierung geben, dass der Staat sagt, bei Smartphones muss 2 Jahre Support gewährleistet sein oder so, sonst darf das Gerät in Deutschland nicht verkauft werden.
Schwierig
oder so.
In unserem Wirtschaftssystem.
So. Ja, aber ich meine letztendlich, bei einem Auto und so gibt es, ich meine, das ist natürlich was anderes, da geht es um Sicherheit und so, aber man könnte jetzt auch sagen, genauso wie Diesel Ausstoßwerte und sonst irgendwas, das ist eine Umweltgeschichte, bei Smartphones nachhaltig, also das ist jetzt gesponnen, da gucken wir, sagen wir alle, was verrückt, aber ich sag bloß, Verbraucherschutzmäßig.
Aber die sitzen halt nicht in Deutschland, die Hersteller, im Gegensatz zu den Autos.
Ja, aber die können ja sagen, in Deutschland darfst du nur ein Handy verkaufen, wenn Sicherheitsfeatures für 2 Jahre supportet.
Ich glaube, daran sieht man, wie ungefährlich alte Updates einfach sind. Ne? Ja. Dieselgate und alles Mögliche, man kann irgendwie in die Krankenhäuser gehen und sich ungefähr ausrechnen, wie viel Tote, Verletzte macht jetzt folgende Umweltauswirkungen oder sowas. Und die ganzen theoretischen Android-Bugs sind ja eigentlich kaum ausgenutzt. Das größte Risiko sind ja immer noch Fremd-Apps, die nicht aus dem Store kommen und die man da aus irgendwelchen komischen Börsen draufnagelt. Da hat man dann die Viren drin. Und selbst wenn einem sämtliche persönlichen Daten abgezogen werden, ist es nicht ganz so schlimm, wie jetzt irgendwie an Krebs einzugehen oder sowas. Also die Risiken sind einfach viel zu gering, als dass der Staat sich da jetzt auch noch einmischt. Da gibt es, glaube ich, ein bisschen größere Baustellen. Da
entscheiden halt die Kunden. Ne? Klar, das Wünschenswerteste wäre natürlich, dass mehr sagen, ich will irgendwie mein Handy länger benutzen aus umwelttechnischen Gründen und setze deswegen halt auch auf die Firma, die vielleicht ein bisschen teurer ist, aber länger Support leistet. Aber da entscheiden wir als Kunden und selbst unser Konsumverhalten spricht halt komplett dagegen, dass die Hersteller was daran ändern. So, ne?
Und ehrlich gesagt, ein altes Handy.
Vielleicht mal Ausnahmen ausgenommen.
Genau. Und ehrlich gesagt, ein altes Handy, wo noch ein Android 4.4 drauf ist, weswegen benutzt man das nicht mehr? Weil irgendwie eine Benachrichtigungsfunktion von Android 5 fehlt? Nein, wir lassen es natürlich liegen, weil irgendwie die Kamera zu schlecht ist oder sonst irgendwas. Es liegt ja gar nicht am Update. Dass die
da muss man auch
so
sagen, wir lassen es liegen. Ne? Also prinzipiell würde ja alles damit gehen, aber trotzdem, keine Ahnung, also WhatsApp und so ist kein Ding.
Aber mir fällt gerade auch auf, es ist wieder typisch, jedes Mal, wenn wir ein CT-Uplink über Android und Smartphones reden, fangen wir an die ganze Zeit über dieses Problem, das halt immer noch nicht gelöst wird, weil es in Nägel brennt. Und wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, ist, das würde ich jetzt mal wenigstens einmal ganz kurz, nämlich die Frage, ist es überhaupt so wichtig, weil gibt es überhaupt so viele Neuerungen? Also bei dem neuen Android, gibt es überhaupt so viel, dass ich sagen muss, ich muss das jetzt unbedingt haben?
Ehrlich gesagt, gar nicht unbedingt.
Was dann die letzten 5 Stunden einfach völlig nichtig macht, die Diskussion.
Genau, spult bis hierhin vor. Das Benachrichtigungssystem wurde ein bisschen verfeinert. Man kann jetzt pro App alles Mögliche einstellen. Das ist toll für Leute, die viel Benachrichtigungen kriegen. Und ein paar optische Sachen gibt es. Jetzt können die App-Entwickler Icons, Vordergrund und Hintergrund getrennt angeben, sodass Android oder der Launcher automatisch da Schatten hinterlegen kann und Icons alle in rund macht und sowas. Das sind irgendwie schon ganz lustige Sachen. Dann gibt es eben diese Architekturänderung, die wird aber wahrscheinlich auch nicht per Update kommen, also dass die Treiberschicht etwas unabhängig bleibt oder vom Gerät abhängig bleibt, aber das Android da drauf ein bisschen unabhängiger bleibt. Es gibt was mich persönlich total geil fasziniert, nämlich Android wird farbprofilfähig und man kann jetzt bei OLED-Dingern endlich mal die Farben ein bisschen reduzieren, wenn man
aber möchte. Aber auch recht speziell die Funktion.
Ja. Wäre für mich jetzt auch kein Grund, es irgendwie nicht zu machen oder doch zu machen. Und sonst sind es ganz viele Kleinigkeiten, von denen aber auch nichts so wirklich tatsächlich super kriegsentscheidend ist, würde ich sagen.
Was ich jetzt noch ganz spannend fand, das ist aber eher nicht Android Oreo abhängig, sondern das gibt es, meine ich, auch für die älteren Geräte, ist die Möglichkeit, den Trojaner-Scan, Malware-Scan auch, den es eigentlich schon standardmäßig im Shop gibt. Also wenn bei Android im Play Store irgendwas landet, dann guckt Google automatisiert drauf, sind da irgendwelche fiesen Programmroutinen mit drin. Das kann ich jetzt selber auch benutzen und zwar, und das finde ich eigentlich ganz cool für zum Beispiel Apps aus anderen Quellen. Das heißt, ich muss ja nicht im Play Store Apps runterladen, sondern woanders. Und was ich daran eigentlich auch irgendwie wieder cool finde, irgendwie von Google ist, oder also widersprecht mir, aber ich denke mir halt so, andere Hersteller verbieten es halt sowieso und Google könnte halt auch sagen, hey, wenn ihr das macht, wenn ihr meint, ihr müsst von woanders APKs nehmen, dann seid ihr selber schuld, aber dass sie ja dann sagen, nee, wenn ihr das macht, dann lass doch wenigstens unseren Malware-Scan drüber laufen. Ja. Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache.
Das ist eine schöne Sache. Ja. Und Sie haben sogar an der Rechteverwaltung eine tolle Kleinigkeit umgebaut, nämlich diese, bisher kann man ja immer nur einschalten, Fremd-Apps ja oder nein. Und das ist jetzt ein App-Recht. Das heißt, man kann zum Beispiel der Amazon-Store-App das Recht geben, fremde Apps zu installieren. Ja, cool. Und die darf das dann immer und andere trotzdem noch überhaupt nicht. Und das ist für F-Droid und Amazon natürlich ein super Fortschritt. Und dass dieser Scan passiert auch. Der passierte vorher wahrscheinlich auch schon. Wir sind uns da nicht so ganz sicher. Es hieß ja immer, der Google Store durchsucht und man kriegt dann schon geprüfte Apps runtergeladen. Aber letztens hat Google damit geworben, dass sie so und so viele Milliarden Apps am Tag scannen. Und selbst mit Updates kann das nicht deren Online-Scan sein, sondern es muss eigentlich ein Scan auf dem Gerät selber sein. Okay. Und das ist vielleicht eine Neuerung, die sie irgendwann mal, also die wir nicht gemerkt haben, die vielleicht schon länger drin ist. Und sonst ist das, was mit Android Oreo kommt und wahrscheinlich auch in der Tat in der Play Store App drin sein wird, eigentlich nur ein bisschen grafisches Aufpeppen von Funktionen, die sowieso schon drin sind. Das wird jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund gebracht. Und ich warte auch jeden Tag drauf, dass es bei den 7ern endlich mal kommt. Aber wir haben es auch woanders als bei den 8ern noch nicht gesehen. Mhm. Wir sind gespannt. Und in der Tat, ich finde es auch cool, dass quasi Google irgendwie sagt, ja, wir scannen einfach alles, was da ist.
Auch nochmal zu dem Thema, von wegen braucht man es oder nicht. Also wir sind sowieso immer scharf drauf, ne, weil wir halt irgendwie Technik interessiert sind. Und dann also jetzt als Vergleich, stell dir vor, du hast halt irgendwie einen PC, auf dem seit 2 Jahren immer noch Windows 8.1 läuft oder so. Ist doch, also klar, da ist jetzt, wenn du die einzelnen Features betrachtest, ist es jetzt nicht so, dass du sagst, ja, ich brauche unbedingt genau das
Feature. Bei mir läuft noch Windows 7.
Aber so, also als Technikinteressierter oder zumindest jemand, der so ein bisschen Ahnung hat, ist es halt irgendwie ein beschissenes Gefühl, sage ich mal.
Ja, na klar. Und du hast natürlich auch so, es gibt jetzt zwar die Security-Patches unabhängig, aber du hast einfach das Gefühl, neues System, aktualisiert, da bist du irgendwie, also wie du es halt sagst, dann kannst du sicherer sein, dass es keine Lücken gibt oder wenig Lücken gibt, dass irgendwie Sachen besser flutschen. Ich meine, ich habe auf meinem Handy ein Custom-ROM drauf, wo ich quasi nightly Updates bekomme und die aber rund laufen tatsächlich und das ist eigentlich total bescheuert, aber ich finde es irgendwie total super. Ich könnte es jeden Tag machen, aber ich mache so alle 1-2 Wochen, dass ich halt dann irgendwie ein neues nightly runterlade und finde es einfach total super und dann kann ich mir im Log angucken, was für kleinen Futzelkram sie verbessert haben und immer wieder merkt man es, weil natürlich auch ganz schön viele Sachen dann nicht so ganz funktionieren, aber dann merkst du halt immer wieder, ach, da haben sie jetzt wieder was rausgepatcht und so. Das macht einfach Spaß, irgendwie, wenn man sich mit der Technik interessiert. Aber ich würde dich fragen, weil du bist ja der Einzige von uns, der das offensichtlich jetzt schon im Alltagsgebrauch hat. Merkst du irgendwas davon?
Na gut, ich war ja schon im Beta-Programm, deshalb. Ich hatte also ja schon von.
Fließender Übergang.
Genau, also. Aber ich muss sagen, der Unterschied zu dem Sima ist wirklich. Klar gibt es hier und da ein paar Kleinigkeiten, wie du schon gesagt hast, aber jetzt so im ersten Blick sieht es genauso aus und fühlt sich auch so an. Also, das ist.
Was vermisst du jetzt am meisten, wenn du mal einen Siebener siehst?
Keine Ahnung, ich habe ja nicht den Vergleich. Okay, im Unterschied zu euch, die ja ständig immer mit verschiedenen Versionsständen arbeiten. Wie gesagt, das ist ja mein Alltagsgerät und also.
Was findest du am spannendsten von den 8er-Neuerungen?
So habe ich bewusst jetzt nichts Ja, wie gesagt, so viel dazu, dass jeder die Updates braucht.
Ich weiß, ich habe ja das Aktuelle, muss mir darüber keine Gedanken machen.
Ja, genau. Jetzt ist halt ein No-Brainer, ja, wenn es kommt. Dann
Christian fragt seit einer Woche immer so, wenn er irgendwie im Café ist oder so, was für ein Android läuft denn bei dir auf dem Handy? Ach so, nur ein 7er.
Ja, genau. Schade. Oh, damit würde ich ja nicht mehr arbeiten.
Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie es weitergeht und zum Beispiel, wann aktuelle Geräte auch dann endlich Android 8 bekommen. Darüber werden wir dann auch immer mal wieder berichten. Und jetzt hast du, Hannes, hast drei Geräte dabei, die noch Android 7 haben, aber Android 8 bekommen sollen. Ja. Wo aber gar nicht Android so das Spannende ist, sondern der Name der Firma, der da draufsteht.
Ja, Nokia. Oder Nokia oder wie auch immer man es aussprechen will, den alten Klassiker.
Nokia 3, Nokia 5 und Nokia 6.
Genau, es ist gerade voll im Trend, einfach mal seine Geräte durchzunummerieren, wie bei OnePlus und Honor und weiß ich wer. Gut, aber man versteht es halt einfach, ne? Also niedrige Nummer, bisschen billiger und nicht so geile Ausstattung und dann umso höher, umso besser. Es gibt noch das Nokia 8, das wurde auch schon vorgestellt, aber das haben wir noch nicht in der Hand gehabt. Das ist jetzt quasi so die Mittelklasse bis Einsteigerklasse halt so. Also das Nokia 3, das geht so bei 150 Euro los. Das ist jetzt das teuerste, das Nokia 6.
Johannes, haben wir eine Detailkamera? Bitte sag mir, dass wir eine Detailkamera haben.
Okay, unsere Detailkamera ist tot.
Hier, ich zeig's euch hier, das ist so groß, das sieht man auch hier so.
Die nächste Sendung wird dann so eine Nachrufsendung zur Detailkamera, die schönsten Aufnahmen mit der Detailkamera.
Also dann erzähle ich es mal, die Zuhörer hören
es Alu, ne?
Also ist genau die, also zumindest zwei von denen, also ich glaube das 6er und das 5er haben so genau. Alu-Gehäuse und das sieht schon immer noch so aus wie die von Microsoft verkauften Nokias.
Ja, den Vergleich könnte man noch ziehen, so, ja.
Ja, nicht wie die ganz alten
Nokia. Nee, das sowieso nicht. Ja, sie sehen so ein bisschen wie die Microsoft verkauften Nokias aus. Was halt fehlt, sind diese knallbunten Gehäuse, die gibt's nicht mehr, sondern es ist jetzt halt Alu oder Schwarz halt relativ einfach. Und
es läuft kein Windows mehr drauf.
Genau, es läuft kein Windows mehr drauf. Ne? Es ist jetzt Android drauf. Aber wo wir gerade halt bei den Updates waren, es läuft halt 7.1 bei 2 drauf, bei den teureren. Und bei den billigen läuft 7.0 drauf, was jetzt ja auch schon ziemlich lange draußen ist.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn neue Handys jetzt rauskommen, da läuft ganz oft.
Ja, klar, also es gibt 1000 schlechte Beispiele. Also ganz aktuell halt Note 8 auch. Ne? Da hätte man ja vielleicht auch mal schon Android 8 draufpacken können. Da hätte man bestimmt irgendwie mit Google zusammenarbeiten können. Aber da läuft auch Android 7.1 drauf. Aber jetzt bleiben wir bei den Nokias. Halbwegs aktuelle Version. Und das Coole ist halt, dass sie ziemlich wenig verändern eigentlich an dem System. Also es sieht so aus wie auf dem Google Pixel. Das ist ja auch dieser Pixel-Launcher. Unser super geheime Code. Man zieht halt für das App-Menü, zieht man halt das Ganze halt hier so hoch, so, ne?
Ha, ich hab den toten Punkt der Kamera erwischt. Ja, genau.
Nee, wir machen jetzt so.
Oder so. Ich kann auch dann aus dem Bild gehen. Also,
jetzt sind wir schon durch.
Also, man sieht halt, also, es ist halt pixeltypisch. Und dadurch schön aufgeräumt. Und also manche Leute fragen sich halt immer, warum wir so froh darüber sind, wenn halt nichts an dem Android verändert wurde. Es ist einfach unsere Erfahrung. Also wir haben bislang eigentlich noch nie eine Oberfläche gefunden, der Hersteller, die irgendwie was besser gemacht hätte, wirklich als das Original, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen vielleicht. Es ist irgendwie immer zu gemüllt, es kostet immer Speicherplatz, es sind immer Apps drauf, die Google sowieso schon drauf hat oder die einfach, nach der niemand gefragt hat. Sony hat oft so Abo-Apps drauf mit irgendeinem Quatsch, halt, wo du dich anmelden sollst und sowas zum Beispiel. Aber alle machen das genauso schlimm. Und deswegen ist es schön, dass das hier ziemlich unverändert ist. Und was halt da zukommt, ist halt, dass sie sagen, sie wollen halt ziemlich schnell Updates bringen. Das 6er hat gerade zumindest eine Sicherheitspatch bekommen. Mal gucken, wie schnell das Update dann auf Android 8 kommt. Und ja, können wir jetzt noch nicht bestätigen, aber mal gucken. Es haben mich eine ganze Menge Leute nach den Geräten gefragt, obwohl die technisch eigentlich ziemlich uninteressant sind. Also es sind halt in dem einen ist ein MediaTek-Prozessor drin, in dem anderen halt einen Mittelklasse bis Einsteiger Snapdragon 430 halt so. Die Displays sind jetzt nichts Besonderes, die Gehäuse sind ganz nett, aber auch nichts Besonderes. Es ist im Test jetzt, es war okay, also Alex hat gesagt halt, ja, kann man kaufen so, ist für den Preis okay.
ich wäre ein bisschen härter ins Gericht gegangen mit denen. Man muss auch sagen, also unser Kollege Alexander Spier hat den größten Teil des Artikels geschrieben, macht aber gerade Urlaub, deswegen habe ich ihn jetzt vertreten. Ja, aber trotzdem haben mich ziemlich viele Leute gefragt und es war auch ein Riesenthema irgendwie im Netz, in den Foren und so weiter, weil halt der Name immer noch zieht.
Das wäre auch meine nächste Frage, ja, oder meine Frage gewesen, weil, ja, ich meine, da steht jetzt Nokia drauf,
ja,
und sie sehen ein bisschen aus wie die Microsoft Nokias noch, also schon, mhm, nicht mehr wie die ganz alten, mhm, aber die Frage ist für mich, wie viel Nokia ist auch wirklich drin, außer dem Namen? Die Firma ist ja nicht wirklich... Ja,
nischt eigentlich, ja, also der Name wurde halt, also es gibt noch einen großen Nokia-Konzern, der auch noch mehr oder weniger was mit dem alten zu tun hat, aber der Name für die Mobilgeräte wurde verkauft an eine Firma, die heißt HMD, das ist auch eine finnische Firma, was aber nicht heißt...
ehemalige Mitarbeiter auch zum Teil.
Genau, da sind ein paar Nokia-Mitarbeiter dabei, also da ist schon so ein bisschen... Ja, wahrscheinlich ist ja so ein bisschen, lebt die Philosophie des alten Mobilfunkherstellers weiter. Aber die Geräte wurden definitiv halt nicht dort gefertigt oder sowas. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die dort designt wurden. Also sehen halt eher so aus wie Geräte, die man halt irgendwo in Shenzhen einkauft. So. Die,
ja, ist ja auch Foxconn ist ja der Partner,
genau,
von denen,
genau,
wie bei vielen anderen.
Und da ist es halt so, die bieten dann halt irgendwie sich 100 Modelle an und wenn dann halt ein Hersteller kommt und sagt, ja, ich würde gerne selbst eins herstellen mit meinem Namen, dann sucht man sich da eins aus. Wahrscheinlich kann man noch ein bisschen was anpassen. Ne? Und so ähnlich wird das bei den Geräten auch gelaufen sein. Also da ist jetzt an Hardware nichts drin, was du nicht nirgendwo anders findest.
Und auch sowas wie, was man früher gesagt hat, die bei den ganz alten Nokia-Geräten, das besonders gute Antennenleistung oder sonst irgendwas hast. Eigentlich
ist uns jetzt nicht aufgefallen.
Das sind halt Standard- ja, Smartphones einfach.
No,
plus Nokia steht drauf.
Muss nicht schlecht sein, ja, aber auch die, es ist jetzt auch nicht so, dass man bei den Preisen irgendwie nochmal raufgeschlagen wird, dass man da irgendwie sonst viel mehr zahlt.
Glaubst du, das reicht? Weil ich meine, ich habe am Wochenende habe ich drüber geschrieben, weil ich Tickerdienst, ja, hatte bei uns, dass, ja, der Chef von denen gesagt hat, ja, wir wollen Platz Nummer 3 werden nach, also wir wollen,
ja,
weltweit werden wir.
Zeig mir einen Chef, der das nicht sagt. Ja, ja, außer so, die schon eins oder
also
zwei.
Also sprich, nach, ne? Letztendlich nach Samsung, ja, ja, und Apple wollen wir am meisten, ja, Handys verkaufen. Dann guckst du dir Huawei an oder Huawei.
Ja, da sind noch ein paar andere im Weg.
Xiaomi,
ja,
und alle, ja, anderen. Und dann kommt so ein Ding, ja, und nur die Brand. Ich meine, ah, zieht die noch so? Zieht Nokia noch so?
Also ja, der Marketing-Effekt, also so aus dem kleinen Dunstkreis, der so um mich herum ist, ne, aus dem, wie ich es wahrgenommen habe, so das zieht auf alle Fälle. Also die Dinge haben weit mehr Bass erzeugt als gleichwertige Geräte, die von, weiß ich, wie BQ oder wem auch immer kommen. So. Einfach, weil die Leute es doch noch da mal verbinden und ich habe noch Leute gefragt, ob sie es kaufen sollen und sowas, was mich echt überrascht hat. Aber es war damals zum Beispiel auch so, als Nokia diese Neuauflage des 3310 gezeigt hat auf, ja, dem letzten MWC. Ja, also da sind wir dann irgendwann mal hin und haben auch irgendwie darüber berichtet und ein Video gemacht und sowas und wir waren überrascht von dem Feedback, was wir bekommen haben, so, ja, weil das halt echt einfach eine Handygurke war für 50 Euro, die nichts konnte. Aber der Name zieht auf jeden Fall. Also das war kein schlechter Deal. Aber auf jeden Fall.
So ganz verstehe ich es nicht. Also vielleicht
bei Gigaset geht es übrigens genauso. Also da war es ja auch so.
Vielleicht könnt ihr mir das mal erklären, so aus dem Publikum. Ich weiß es echt nicht. Ich denke mir halt so, ey, das ist ja kein richtig mehr Nokia, aber ich habe auch das Gefühl, die Leute sind dann immer noch von so einer Brand geblendet. Also würde mich mal echt interessieren. Mich wundert es ja auch gerade dieses 3310, was, ja, da kommentiert und geklickt wurde online, wo ich mir denke, so, ey, das ist echt nicht spannend eigentlich. Ja. Aber es ist dann vielleicht wirklich die Nostalgie oder so, ja, ich weiß nicht. Aber dann denke ich mir, dann fände ich es geiler, wenn da Atari oder Commodore oder Amiga, die müssen doch auch alle als Brand noch gab's verfügbar
das
sein.
Das Commodore-Handy,
ja, gab es auch.
Das hat Alex, ja, hat Alex irgendwie auch nicht so
getestet.
Ich meine, was soll man auch machen so? Also was soll man als klassischer Hersteller noch irgendwie groß reißen? So, es gibt halt Android und nichts anderes, was du benutzen kannst. Es gibt keine Option, was anderes zu benutzen, allein wegen der Apps. Die Hardware kannst du jetzt nicht auf einmal selbst einen Mobilprozessor entwerfen oder so oder ein Display oder so. Das ist halt auch alles eingekauft aus dem Regal und was sollst du da großartig machen?
Wie sieht es mit den Kameras aus? Die Windows Mobile-Dinger, die hatten ja schon einen sehr guten Ruf. Und da waren ja teils mit die besten Kameras dabei. Ich meine, hier 230 Euro kannst du jetzt nicht.
Ja,
aber es ist zumindest
jetzt auch
die beste.
Witzigerweise genau den einen Satz gerade von Alex hier im Blick gehabt. Deswegen werde ich ihn noch einfach mal vorlesen. Das geht um das Nokia 6. Die 16-Megapixel-Kamera lieferte gefällige Bilder. Also, es hat ihn nicht vom Stuhl gerissen. Und ich habe mir die Bilder selbst auch angeguckt. Ja, die sind okay bis mäßig schlecht sogar teilweise. zum Knipsen reicht und den meisten Nutzern wird es auch reichen. Aber also du zum Beispiel mit deinen Fotoambitionen, du wirst da keine große Freude dran haben. Es ist nichts dran, was nicht irgendjemand genauso gut macht.
Also unser Appell
außer bis auf die Software vielleicht, ne, die ist schön blank halt.
Also unser Appell wäre dann quasi, kauft euch lieber ein ganz billiges Handy und klebt Nokia-Sticker drauf, dann habt ihr genau das Gleiche. Nee,
das nicht. Also wir raten auch nicht davon ab. So, die sind, wie gesagt, die sind mit der Ausstattung für den Preis sind die okay. Aber es gibt jetzt auch keinen Grund, wenn es jetzt irgendwo ein anderes Angebot gibt von einem anderen Hersteller, der vielleicht mäßig bekannt ist, wie gesagt, BQ, Huawei, wem auch immer so, dann kann man auch zu dem anderen greifen. So. Bis auf die Software. Also wenn man jetzt merkt, so mal gucken, wann die Updates auf Android 8.0 kommen. Wenn die halt echt zügiger kommen als alle anderen so und die Preise bestehen bleiben, dann kann man ruhig mal lieber zu dem Teil greifen. Es gibt halt auch noch das Nokia 8, ne, was jetzt irgendwann mal kommt. Das High-End-Gerät, wobei es bei dem auch so ist, das hatte High-End-Ausstattung, hatte Super-Ausstattung, war auf dem aktuellen Stand, hatte aber jetzt auch nichts Besonderes. Also wenn Preis und Update-Politik stimmen, dann kann man ruhig zugreifen. Nur nicht aus Nostalgie.
Ich würde sagen, der einzige Grund, sich so ein Handy zu kaufen, so für mein Gefühl, ist aus Nostalgie, weil ansonsten kannst du auch was anderes nehmen.
Ja.
Wenn ich jetzt mir ein tolles Handy kaufen will und dann kann ich mir oder einfach zu viel Geld habe, dann kaufe ich mir entweder viermal hier dieses Nokia 6 oder einmal ein Galaxy Note 8.
Ja, genau, ja.
Das hast du dir, also es ist noch nicht auf dem Markt?
Nee, das kommt am 15. Man kann es auch schon vorbestellen, ne, Jörg? Also Jörg hat ganz gerne mal diese Stifthandys benutzt von Samsung. Mhm. Das wurde jetzt vor kurzem halt präsentiert.
Genau, du warst da.
Ich war da,
mit genau. Mit Johannes zusammen.
Mit Johannes und unser Regie/Videoproducer/Mann für alles. Wir haben uns das angeguckt und unterm Strich kann man gleich sagen, es ist echt ein grandioses Handy. Oder Phablet, das hat halt 6,3 Zoll, das ist ziemlich groß und hat diesen ominösen Stift halt, der immer dabei ist und es hat alles, was man braucht eigentlich, es hat einen super schnellen Prozessor, es hat ein mega geiles Display, 2960x1440 löst es auf, ein OLED mit geilem Kontrast, sehr, sehr hell, wir haben es noch nicht gemessen, aber wahrscheinlich so an die 700 Candela. Es hat 64 GB Speicher, du kannst eine Speicherkarte reinstecken, es gibt sogar eine Dual-SIM-Funktion, also du kannst eine zweite SIM-Karte noch reinstecken. Ja, man vermisst einfach gar nichts, außer das ist halt, also das einzige Problem ist halt, dass es 1000 Euro kostet momentan. Es wird bestimmt noch so in den nächsten Wochen oder Monaten der Preis sinken, aber das ist halt der Schmerz da dran. Aber man muss auch sagen, also diese Stiftfunktion, da ist halt ein sehr, sehr dünner Stift dabei. Das ist was ganz anderes als zum Beispiel dieser Stift von Apple, der eher so zum Zeichnen ist, wie so ein Buntstift. Ja, aber
so wie bei den anderen auch. Also das ist
genau, nicht wie bei den Notes, ja, genau. Ich habe den da auch nochmal ausprobiert und das ist halt wirklich für mich der einzige Stift, mit dem man wirklich schreiben kann, wie mit einem echten Stift. Also es ist super präzise, gibt kein Lag. Du kannst halt wirklich so handschriftlich so schreiben.
Kann man ihn gut rein- und rausstecken, ohne dass er hängen bleibt und das ganze Gerät kaputt geht, wie beim Note
6? Hast du ihn falsch rum reingesteckt?
Falsch rum reingesteckt habe ich noch nicht. Es hat halt wieder so einen Mechanismus, dass der Kopf halt so reingesteckt wird per Feder und dann kommt er halt wieder raus, wenn man drauf drückt und dadurch ist es halt ganz ordentlich. Das Gehäuse ist ein bisschen dicker mit 9 Millimetern und das sieht sehr ähnlich aus wie das S8 Plus und hat auch eine sehr ähnliche Ausstattung, bis auf diesen Stift halt.
Und die Kamera,
ja stimmt, natürlich. Die Neuerung, also die einzige wirklich krasse Hardware-Neuerung ist halt eine Doppelkamera hinten. Die machen es so ähnlich wie Apple halt auch. Die haben verschiedene Brennweiten. Die eine hat halt quasi so einen Zweifach-Zoom. Das ist schon mal ganz nett, dass du halt mal ranzoomen kannst. So. Für uns auch immer noch so die sinnvollste Kombination von zwei Kameras. Es gibt ja auch so Systeme, wo dann eine Schwarz-Weiß-Kamera dabei ist und so. Das bringt es alles nicht so richtig. Und du kannst halt die Kamera macht immer, also beide Kameras machen immer ein Bild und setzen es dann zusammen. Und dadurch kannst du so einen ganz hübschen Bokeh-Effekt halt einstellen, also dass der Hintergrund halt unscharf ist und dass die Person oder das Objekt vorne halt scharf ist. Funktioniert ganz gut. Das Coole ist auch, dass du es im Nachhinein auch nochmal ändern kannst, so, weil er beide Fotos speichert. Wenn du es wirklich drauf ankommen lässt, also sehr detaillierte Objekte fotografierst, du irgendwie ein bisschen Gegenlicht oder Spiegelung hast und diesen Effekt halt sehr hoch drehst, dann hat er genau dasselbe Problem, auch wie beispielsweise das iPhone und kann halt nicht so richtig zwischen Vorder- und Hintergrund unterscheiden und dann würden halt so die falschen Objekte irgendwie scharf gestellt und dann wird irgendwas unscharf gestellt, was eigentlich scharf sein sollte und so. Also wir hatten so eine Zimmerpflanze da zum Beispiel, Die hatte so längliche Blätter und dann war halt zwischen den Blättern war auf einmal das scharf gestellte Hintergrund, obwohl es eigentlich dahinter war, kilometerweit. So war es halt. Aber trotzdem eine super, also zumindest in unserem Kurztest erstmal eine sehr, sehr gute Kamera. Mit einem netten Gimmick halt mit diesem Bokeh-Effekt und hatte auch dem Telezoom.
Genau, und wir haben ja auch, wir können es glaube ich heute leider nicht einblenden, aber Johannes hat auch ein schönes Video dazu gemacht, genau. Auf Heise Online, einfach mal nach Note 8 gucken, da haben wir das auch alles nochmal ein bisschen, habt ihr das demonstriert.
Mit Bilderstrecke etc. und diese alte Deckstation, die funktioniert auch wieder und VR-Brille etc. etc. etc.
Genau, und was ich hier ganz spannend finde, ich glaube, wir hatten das sogar als Wette in unserer Silvesterfolge oder zumindest im Ressort auch bei unseren
Ach so, ja.
Wir waren uns ja eigentlich, also oder ich war mir zumindest sehr sicher, oder ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht könnt ihr das nochmal nachgucken. Also irgendjemand von uns hat gesagt, die machen nochmal Note und ich glaube, ich habe gesagt, die machen auf keinen Fall mal nochmal was unter der Marke Note, weil ich mir nach diesem ganzen Akku-Gate...
Ja, also ganz kurz vielleicht zur Erklärung, auch wer jetzt irgendwie das letzte Jahr auf dem Mond gelebt hat mit den Fingern im Ohr. Es gab halt diese Probleme mit dem Note 7, ne, was eigentlich ein ganz cooles Gerät war, aber der Akku halt sich zumindest in einzelnen Fällen entzündet hat.
Und ich, wahrscheinlich habe ich genau das Gegenteil behauptet damals, aber also ich hätte nicht gedacht, dass sie nochmal ein Note rausbringen, dass sie das irgendwie anders nennen, dass das die... Plus-Reihe oder so wird. Was auch ganz interessant ist, weil es gab ja auch das S8 Plus ist ja fast hat eine ähnliche Größe und alles, da fehlt bloß der Stift. Aber dass sie wirklich nochmal mit einem Note rauskommen.
Ja. Aber wenn du schon die, also ich habe Mikrofon, dann müsstest du mich eigentlich hören. Wenn du schon die Silvesterfolge erwähnst, da hatte ich nämlich gesagt, die Geräte werden alle keine Kopfhörerbuchse mehr haben und das hat es.
Ja,
da stimmt. War ich ganz überrascht, dass es das noch hat.
Ein gutes Beispiel für dein Irrtum, Johannes.
Ja, ja, ich habe ja auch keine Ahnung. Aber eine andere Sache haben sie weggelassen. Ich hatte ja selber, also ich habe ja sonst immer iPhones gehabt, mit einer Ausnahme, ich hatte einmal ein Android-Gerät, nämlich ein Note 4. Und habe das vermisse das aus einem einzigen Grund, nämlich dem austauschbaren Akku. Und fürs Note 4 gab es nämlich Ladehüllen, in die du den Akku reintun konntest mit einem eigenen USB-Anschluss. Ah, ja. Und ich hatte dann irgendwie 3 oder 4 von diesen Ladehüllen. Da lag eine auf dem Nachttisch, eine im Büro und so weiter. Ich musste dieses Handy nicht laden. Ich habe einfach immer einen vollen Akku reingetan. Und genau das Feature fehlt.
Ja gut, das stimmt, ja. Aber also es war auch witzig, weil wir waren auf so einer kleinen Präsentation, wo sie uns halt ein bisschen was gezeigt haben. Und da war dann auch so eine Fotokiste, wo sie halt immer so die Geräte vergleichen. Da kann man auch sein eigenes Gerät reinklemmen und so. Und dann meinte derjenige so, ja, das Note 7 macht das so und so, das Note 8 und der Vorgänger, das Note 5, konnte es noch nicht so gut und so und es ist halt totales Namenschaos halt mittlerweile, einfach weil das Note 5 war Note wirklich 6. Das letzte offizielle, was es in Deutschland noch gab.
Nee, es gab es nicht, oder? In Deutschland. Das 4er war offiziell das letzte.
Das 4er sogar.
Das 5er kam gar nicht nach Europa oder zumindest nicht nach Deutschland.
Und das Note 6
gab es nicht, weil die dann gleich auf 7 gesprungen sind, damit sie die S-Reihe und
damit
die Note-Reihe
halt wieder parallel lief. Genau, so, siehst du, ich komme auch schon durcheinander. Und es war halt irgendwie eine witzige Szene und sie haben es auch wirklich mit keinem einzigen Wort erwähnt und nichts gesagt. Das Einzige war halt, es ist noch aufgefallen, dass halt der Akku kleiner geworden ist. Der hat nur 3300 mAh, 3500 hatte das Note 7. Und das könnte eine Konsequenz natürlich aus dem Akkuproblem sein. Ja.
Meinst du, das schadet Galaxy, dass Leute halt sagen, Note 7?
Da haut jetzt jeder noch sein. Also ich finde, ich muss auch sagen, ja, die haben da irgendwie ein bisschen missgebaut und das war schief gelaufen. Aber die Witze sind jetzt auch langsam durch und jetzt wird es wahrscheinlich zur Vorstellung des Note 8 hauen es nochmal irgendwie vielleicht einmal alle raus. So, ich habe es auch nochmal ein bisschen kurz erwähnt in der News. So, es ist ja natürlich das Erste, was einem einfällt zur Note-Reihe. Aber ja, dann reicht es auch und dann geht's weiter und solange sie nicht nochmal missbauen, das ist ja auch okay. So, es ist halt kein Dieselgate oder so. Ne? Das hat jetzt keine dauerhaften oder bei.
Aber es ist aber gefährlich.
Dauerhafte Schäden hinterlassen.
Also ich finde es schon unter den Fails in der Smartphone-Historie ist es schon. Ich weiß gar nicht, ob es da was Schlimmeres gab. Also müsste man mal überlegen, aber ich wüsste jetzt nicht, weil es gab. Und ich meine, das Ding ist auch.
You're holding it wrong war halt auch noch bei Apple so mit dem Empfang. Ne?
Aber keiner hat es geschafft, dass ein Smartphone auf internationalen Flügen verboten wurde. Also das muss ja erstmal hinbekommen.
Also immerhin, explodierende Akkus sind mal wirklich gesundheitsgefährdend und irgendwelche Android-Bugs nur nicht. Ne? Aber naja.
Du hattest ja doch die große Präsentation noch gesehen. Da wurde auch nichts erwähnt, oder?
Ja. In der Pressemitteilung, so der letzte Satz war irgendwie, wir haben noch, ne?
Ja, also sie betonen jetzt halt immer, dass sie irgendwie so ein bestimmtes Labor haben und ein bestimmtes Verfahren und so. Klar, und ist ja auch gut so und ist ja in Ordnung, wenn sie es irgendwie in der PR verwursten noch.
Ja, bin ich gespannt. Vielleicht kommt, ich meine, wir werden es dann eh in der nächsten Silvesterfolge wahrscheinlich wieder aufgreifen und dann nochmal drüber sinnieren und drüber reden. Und dann wird man, glaube ich, sehen, ob das, ob der Name, ob das irgendwelche Auswirkungen hatte, ob es wieder Probleme gab. Das erfahren wir dann.
Also ganz kurz nur das S8 und das S7 und so, ne? Also alles, was halt so nach dem Problem kam, das hat sich geschnitten, verkauft wie geschnitten Brot. Also wahrscheinlich wird das nicht viel Einfluss haben. Aber mal gucken.
Gut. Wir werden es sehen. Ja. So, und jetzt alle, die sich nicht für Smartphones interessieren und so, die sind hoffentlich noch da, weil wir haben natürlich noch einen ganz anderen Kracher da, den AMD Ryzen Threadripper. Und Christian, ich habe das schon auf Twitter gesagt, der Text liest sich so, den Test, als hättest du da ziemlich viel Spaß dran gehabt. Ja.
Also ich würde meine 1000 Euro eher für den Threadripper ausgeben als für einen Note 8.
Musst du aber auch, weil er...
Naja, weil er viel schneller ist.
Nein, aber er ist auch zu teuer, ne? Also zumindest ja, der 1950.
Der 1950X kostet, genau, das ist der 16-Kerner, der kostet 1000 Euro. Prozessor ist viel Geld.
Kann man aber ohne Zusätze weniger machen als mit dem Note 8.
Aber er ist der schnellste Desktop-Prozessor derzeit. Und das muss man mal ganz klar sagen, das ist ein Führungswechsel, weil die letzten 10, 12 Jahre war immer Intel vorne. Mhm. Und jetzt hat AMD gesagt, wir ziehen mal vorbei.
Ich finde das sau cool. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie AMD-Fanboy bin und so. Ich finde es einfach so super, dass auf dem Markt endlich mal wieder gefühlt Bewegung drin ist. Und man einfach das Gefühl hat, weil ich weiß noch, wie das früher war. Ich habe mir auch irgendwann mal vor 10, 12 Jahren oder so, meinen Rechner noch mit AMD bestückt und so. Und dann war aber die letzten Jahre war klar, das machst du eigentlich eher nicht so. Mm. Na, und ich finde es einfach super, dass man jetzt drüber nachdenken muss, dass man wieder Vergleichstest machen muss.
Ja, ja, also wie gesagt, wir sind da auch sehr begeistert von, weil AMD bei diesem Threadripper sehr viel richtig macht. Vor allem im Vergleich eben zum Gegenstück, was Intel ja vor einem Monat oder so gebracht hat. Hatten wir ja auch schon hier in zwei Uplinks.
Core X.
Den Core X, genau. Da ist vieles mit der heißen Nadel gestrickt bei Intel gewesen. Und AMD macht da eben sehr viel richtig. Ne? Also sie sind schneller, die Plattform ist deutlich ausgereifter. Es ist auch viel mehr für I.O. optimiert. Also jetzt, man sieht es ja vielleicht, habe ich mal ein Board mitgebracht. Also man hat auch genauso viele PEC-Slots und M2-Slots wie bei Core X, aber die sind viel besser angebunden. Also ich weiß nicht, wie man jetzt anfängt, ob ich jetzt gleich ins Detail gehen soll oder erstmal so allgemein ein bisschen anfangen. Also erstmal, wir können erstmal grundsätzlich anfangen von der Leistung. Ne? Also technisch ist das im Prinzip, dass da zwei Ryzen 8-Kerner Dice unter eine Packung gepackt werden, die dadurch halt auch deutlich größer ist. Wir haben
genau,
jetzt mal
das
hier,
ist ganz interessant.
Genau, das ist ein Testkit. Wir haben von AMD ein limitiertes Testkit gekriegt, wie alle anderen Tester auch.
Dann sind es quasi...
Ach. Ich dachte, der wird jetzt da reingegossen.
Nein, den kann man rausnehmen.
Und dann so, zweimal 8 Kerne sozusagen.
Genau.
Das sieht man hinten auch schön, wenn man den umdreht. Also ihr seht es nicht, weil wir keine Detailkamera haben, Johannes. Aber,
das sind 4094 Kontaktflächen. Wer nachzählen will, kann das gerne tun. Ist auch deutlich größer als normale Prozessoren, wiegt auch eine ganze Ecke mehr. Ne? Und ja, da hat halt AMD dann zwei 8-Kern-Dice einfach draufgepackt, hat die Fassung vom Server genommen, ein bisschen abgewandelt. Ne? Das ist jetzt TR4, nennt die sich. Und kann dadurch eben Features bringen, die bei High-End-Prozessoren zwischen Standards sind. Ne? Also wie gesagt, 16 oder 12 Kerne, 4 Speicherkanäle, also bis zu 128 GB RAM kann man da drauf packen auf die Boards. Dann gibt es 64 PCI-Express-Lanes, also 3.0-Lanes. Also man kann halt wirklich auch problemlos 3 oder 4 Grafikkarten oder mehrere M2-SSDs anbinden schneller. Ist also überhaupt kein Problem. Ja. Und vor allem überraschend war halt, dass Threadripper überhaupt kommt. Also wir haben damit nicht gerechnet, ganz ehrlich. Wir wussten halt, dass seit Ende letzten Jahres, dass halt der normale Ryzen kommt, der im März vorgestellt wurde. Und zur Cebit, die war im Frühjahr, kamen dann plötzlich so Gerüchte auf, AMD will auch was bei High-End machen. Und das hat, glaube ich, auch Intel überrascht. Und jetzt ist
meinst du, deswegen haben die mit Core X so
der Core
X-Launch
wurde aus meiner Sicht um 2 Monate vorgezogen. Ja, und der sollte eigentlich erst jetzt Ende August kommen und er kam dann halt früher und die Hälfte der Prozessoren ist ein Paper-Launch gewesen bei Intel. Also man kann nur den 10-Kerner kaufen, aber 12, 14, 16, 18 Kerner kommen dann eher erst bis in den Oktober rein. Ne? Also da hat Intel einfach nicht mitgerechnet, dass AMD da jetzt mal sagt, wir zeigen euch mal, wo der Hammer hängt.
Können die mit denen dann wieder aufholen?
Ja, also die Intel-Prozessoren takten höher. Okay. Ne? Aber da, wie gesagt, momentan kann man nur 10 Kerne bei Intel kaufen. Dann sind die 16 Kerne von AMD einfach schneller. Wenn du alle Kerne
auslastest. Das heißt aber, wenn der Intel Core X.
Der 18 Kerne von Intel wird definitiv schneller sein. Das kann man schon so sagen. Wir haben den zwar noch nicht oder so, aber davon ist einfach auszugehen. Wenn man von den Werten, von den bisherigen, das ein bisschen interpoliert.
Aber dann würdest du sagen, so dieser schnellere, dieser vorgezogene Launch, das hat jetzt Intel nicht unbedingt gut getan.
Nein, es war nicht notwendig, also aus meiner Sicht. Sie haben sich damit keinen Gefallen getan, weil die Boards, weil sie, das halt, will ich jetzt nicht nochmal alles aufrühren, aber Intel hat halt auch 4-Kerner für die High-End-Plattform, was halt ganz viele Probleme bei Speicheranbindung und PCI-Express-Lane-Anbindung hat, und das hat AMD hat halt eben konsequent hier gesagt, nein, jeder Threadripper, es werden ja auch noch mehr kommen, also es gibt jetzt bisher erst zwei, den 1950X, den 1920X, und es wird auch noch einen kleineren 8-Kerner geben, der so 550 Euro kostet, also
was dann nicht eher ganz so teuer in unsere
genau, und die werden alle 4 Speicherkanäle haben und alle 64 Lanes unterstützen, also da gibt es nicht diese klassische, aber Intel hat ja so eine Produkt- geht nicht nur nach Leistung, sondern auch dann wird das Feature abgeknapst und dann wird dort noch was weggelassen und das kriegt bloß wieder die Profi-Plattform, und hier sagt AMD einfach, nein, du kannst alles übertakten, du hast die vollen Lanes, du hast die volle Speicheranbindung und so weiter und so fort.
Das Cool Kit jetzt.
Genau, und es hat halt richtig viel Spaß gemacht, weil das ist einfach eine Performance, das ist so ein riesiger Performance-Sprung einfach, ne, 16 Kerne. Klar, die Server-Leute kennen das alle schon, da ist das nichts Neues, aber auf dem Desktop, ne, und wir hatten halt echt Probleme, die Kerne auszulasten. Also wir hätten Handbrake genommen, bisher immer ein Video-Codier-Tool, wo bisher immer alle Prozessoren, alle Kerne ausgelastet waren. Ja, und hier hat man das Problem, dass nicht mehr alle Kerne ausgelastet waren, Flaschenhals entstanden ist, wo man dann nicht mehr...
Achso, okay, das heißt, der Benchmark, also der Prozessor, hätte noch mehr gekonnt, richtig. Aber dann war die Anbindung der Festplatte...
Die Software ist dafür. Das ist das große, das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das Fazit noch reingenommen habe, habe ich nicht reingenommen, aber das Problem ist eigentlich, also was heißt Problem? Die Sache ist einfach bei den aktuellen High-End-Prozessoren, egal ob das jetzt Intel oder AMD ist, die Software hängt jetzt wieder hinterher. Ne? Jahrelang war es so, wir haben bloß 4 Kerne und 8 Threads und so, und läuft immer alles auf Anschlag, aber bei diesen Prozessoren ist es halt so, dass es, klar, Render wie Blender und so weiter, Rendering-Programme, die schöpfen das voll aus, aber bei Spielen oder Videoschnitt oder selbst irgendwie in Photoshop oder so, da wird nur ein Bruchteil der Leistung überhaupt ausgenutzt. Ne?
Das ist aber ja lieber so rum, weil dann kann ich damit rechnen, dass in den nächsten 1-2 Jahren mein Rechner sozusagen noch ein bisschen optimiert wird, weil an der Software kann man ja noch schrauben. Nein,
nicht in den nächsten 1-2 Jahren. Also wer sich jetzt einen Threadripper kauft, der wird auch die nächsten 5-7 Jahre absolut keine Probleme haben. Also das ist wirklich doch das.
Das habe ich schon oft gehört.
Nein, das kann man einfach so sagen, weil ich habe mir 2011 privat einen 2500K, einen Quad-Core geholt. Ja. Und jetzt ist es überhaupt erst der Fall, dass die Spiele überhaupt mehr Kerne nutzen können.
Ja, okay.
Es ist halt und deshalb so kann man sagen, also die letzten 5 Jahre konnte man klar sagen, wenn du einen Quad-Core hast, bist du für Spiele gerüstet. Klar, wer jetzt Video oder Rendering gemacht hat, der konnte nicht genug Kerne haben. Ja. Ne? Aber für ein Desktop-System, und wie gesagt, es geht ja hier um Desktop, kann man ganz ehrlich sagen, da ist man heutzutage auch mit einem 8-Kerner absolut zukunftssicher, und ein 16-Kerner ist halt wirklich schon... Ja, das zeigt, was geht, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein System, was ich jetzt, sage ich mal, für Office und ein bisschen spiele. Da würde ich dann doch lieber eher zu einem normalen
Ryzen. Aber in den greifen. Spielen liegt es ja auch daran, dass die Grafikkarte eher beansprucht wird, richtig, als die CPU.
Also genau. Wie gesagt, ist also...
In der Zeit, wo du die CPU dann vielleicht deine 5-6 Jahre benutzt hast, hast du halt deine Grafikkarte dreimal getauscht.
Genau. Also wie gesagt, also ist es absolut... Ich bin immer noch baff, was für eine Leistung da rauskommt aus den Dingen. Wie die Plattform, trotz dass sie so jung ist, schon relativ problemlos läuft. Das war bei Intel am Anfang nicht so. Auch bei Ryzen nicht. Beim ersten Ryzen hatten wir auch ganz schön mit Speicherkompatibilität zu kämpfen. Das funktioniert hier sehr gut. Es ist halt eben aber eine deutlich komplexere Plattform. Also das geht dabei schon los, dass wenn du den Prozessor einsetzen willst, einen Drehmomentschlüssel brauchst, den liefert AMD zum Glück mit, weil die Fassung keine Bügel mehr hat, sondern weil die so groß ist, die ganzen Kräfte, da gibt es halt 3 Schrauben, ne, Torx-Schrauben.
Ist das bei allen Boards so? Oder ist das jetzt?
Okay. Nein, die Fassung ist immer einheitlich.
Das ist so eine einheitliche...
Genau, das ist TA4, die Fassung ist eine Abwandlung von dem SP3, was für die Epic-Server genommen wird.
Der ist jetzt so eingestellt, dass du die Schrauben dann nicht überdrehen kannst.
Richtig, genau. Ja. Dann macht dann der, löst dann auf mit, aus mit einem lauten Klack. Wir haben auch ein Video in den Artikel eingebettet, kann man sich auch
Klack
anschauen.
Klack und dann Krach.
Und dann weiß man, okay, jetzt ist fest. Was wollte ich noch sagen? Genau, dann auch die Speicheranbindung ist komplexer geworden. Und zwar technisch sind das, wie gesagt, zwei Dies, die da drauf sind. Also noch zwei weitere funktionslose Chips drauf, damit das Die quasi, der Heatsplitter, auch einen stabilen Halt hat. Mhm. Ne? Weil sonst würde der dann, weil der am Rand ja nur leicht verklebt, also der ist dann aber mit den Dies so eine Art verlötet, damit das also auch richtig Halt hat. Und bei diesen zwei Dies ist es so, das sind wie gesagt zwei Achtkerner und jede dieser Achtkerner-Dies hat halt zwei Speichercontroller, sodass man auf insgesamt vier kommt. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Kern von einem Die auf den Speicher eines anderen Dies zugreift, dann sind die Latenzen natürlich länger, weil ja erstmal der Verbindungsweg dahin länger ist. Und das kann man auch messen. Wir haben da auch Unterschiede gemessen. Ne, das ist so ein NUMAS, das ist das Fachwort, also Non-Unified Memory Architecture. Serverleute kennen das alles, weil die bei Multisocket-Systemen gibt es das schon viel länger, das Problem. Und das kommt jetzt auch in den Desktop. Das ist jetzt kein großes Problem in dem Sinne, dass irgendwie man denkt, funktioniert nicht oder stürzt was ab, so ist es nicht. Aber das müssen halt die Programmierer berücksichtigen. Ne? Im Normalfall ist es so, dass halt eben die Speicherzugriffe über alle Kanäle verteilt werden. Man kann aber eben auch in den Modus schalten, in den, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, es gibt jedenfalls einen Buddy, der ja, man kann jedenfalls umschalten und dann nutzt das Programm nur die Speicherkanäle, die an dem Die dranhängen, wo man auch die Anwendung drauflaufen hat. Ne? Mhm. Das kann bei Local Modus, genau. Das kann bei Spielen zum Beispiel Performance-Zuwachs bringen. Ne? Aber wir hatten auch Anwendungen, ne? Also die jetzt die eine hohe Speicherbandbreite und nicht jetzt Latenzen benötigen, da hat es teilweise die Performance halbiert. Ne? Also deshalb, also wir empfehlen einfach Standardmodus distributed laufen zu lassen. Und damit kriegt man eigentlich auch schon eine sehr hohe Performance.
Aber trotzdem gut. Bist du mit der Speicherbestückung eingeschränkt? Muss es irgendwie symmetrisch machen?
Ja, das ist aber wie. Du kannst es auch asymmetrisch bestücken, aber im Idealfall ist es eigentlich wie bei allen Prozessoren. Hier müssen wir halt jeden Kanal bestücken, also mindestens vier Module. Mhm, okay. Maximal halt acht. Also wir empfehlen grundsätzlich, möglichst Speicher symmetrisch zu bestücken, weil dann auch dieser Dual-Channel- oder Quad-Channel-Modus am besten funktioniert. Also man kann auch zum Beispiel ein 4-Gigabyte-Modul und ein 8-Gigabyte-Modul bei einem Dual-Channel-System stecken, aber dann ist halt quasi diese oberen 4 Gigabyte von dem 8-Gigabyte-Modul dann quasi wie im Single-Channel-Modus in Anführungszeichen. Ne? Also das kann hat einen erhöhten Verwaltungsaufwand für den Speichercontroller und kann dann halt eben zusätzliche Latenzen kosten und so weiter. Deshalb empfehlen wir immer, möglichst symmetrisch zu bestücken. Aber man muss ja auch sagen, wenn man jetzt irgendwie 16 Kerne hat, 32 Threads durch SMT, dann sollte man dem System auch wirklich schon so 32 Gigabyte Arbeitsspeicher spendieren. Ne? Einfach, das ist... Also wenn man das im Dual-Channel-Modus, also nur mit zwei Modulen, würde ich so ein System nicht mehr bestücken, weil sich dann die Kerne so um den Speicher schlagen, in Anführungsstrichen, dass das dann sich in die Quere kommt.
Ja, wenn man die 1.000 Euro für das Ding ausgegeben hat,
genau, also
kann
das
man
ist,
auch nochmal ein bisschen
also die Boards buttern. Kosten auch eine ganze Stange Geld, die gehen so bei 350, 400 Euro los, geht dann halt hoch bis so 600 Euro. Gibt auch gar nicht so viele, gibt irgendwie so 50 Stück überhaupt bloß.
Beste Bedingungen. Teuer, selten,
ja,
wenig
gut,
Auswahl.
Ist, ja, man muss ja auch sagen, das ist jetzt, wie gesagt, die erste High-End-Plattform von AMD seit sehr, sehr langer Zeit. Ja, ja. Und wir kennen da schon zahlenweise da so, sie wollen so ungefähr, haben so mal aus Gerüchteweise gehört, dass sie so 25% vom High-End-Markt holen wollen, also was bisher Intel mit Core, also mit den LGA 2011 und 2066 Systemen abdeckt. Das ist aber Nischenmarkt, also da geht es um ein paar hunderttausend Boards, wenn man sich überlegt, dass der ganze PC-Markt mit Notebooks bei 250 Millionen im Jahr sind, dann ist das wirklich eine Nische.
Wenn es noch nicht mal für Gamer halt wirklich sinnvoll ist, sondern die halt eher eine Stufe runtergehen halt, ne? Klar, dann ist
also man
es
kann damit auch super
Zugruppe.
Geben, also so ist es nicht, aber ja, es ist einfach ausgeschmissenes Geld, weil es ist besser, man kauft sich irgendwie den schnellsten 8 Kenner von AMD, den 1800X, bezahlt dann nur 500 oder 400 Euro, kostet er glaube ich, und investiert die 500 Euro in irgendwie 1080 Ti oder was weiß ich. Und da hat man viel mehr davon, als wenn man jetzt zum Beispiel sich den 16 Kenner holt und dann da irgend so eine 70 Euro Grafikkarte reinsteckt. Mhm. Also das ist dann...
Nee. Wer kauft denn diese Plattform? Also wer wird 1950X oder 1920X kaufen, außer du als CT-Tester.
Die ironische Antwort ist, Leute, die zu viel Geld haben. Faktisch sind es Leute, die genau wissen, dass sie viele Kerne brauchen. Also wirklich Leute, die irgendwie wirklich ernsthaft mit Blender arbeiten. Die wissen, dass sie, oder irgendwelche ja, wissenschaftliche Programme, würde ich jetzt fast sagen, wobei die dann eher in Richtung Workstation gehen. Ja. Die haben dann noch ein paar andere Anforderungen. Aber halt Leute, die einfach sagen, okay, ich weiß genau, ich habe Software, die viele Kerne braucht und ich will es jetzt einfach haben und es ist mir auch das Geld wert. Ne? Mhm. Und ansonsten ist es natürlich der typische Leuchtturmeffekt. Ne? Wie viele Leute kaufen sich eine Titan X-Grafikkarte? Das sind ein paar hundert Leute auf der Welt oder ein paar tausend, wenn es hochkommt. Ne? Aber wenn halt die Leute sehen, ah, Nvidia hat jetzt die schnellste Grafikkarte, dann kann die normale GTX 1060 für 300 Euro nicht schlecht sein, so nach dem Motto. Ne? Und genauso ist das hier. Das ist ein riesen Marketing-Effekt und den hat natürlich AMD auch richtig ausgenutzt. Die haben ja, hat man vielleicht schon bei anderen Leuten gesehen, die haben ja ein großes Kit hier, eine große Box rumgeschickt, wo die Testprozessoren drin waren und dann halt diese nummerierten Samples hier. Also wir haben jetzt hier Nummer 61 von 250. Die Nummer 1 hat übrigens Lisa Su, die Chefin von AMD, bekommen, hat es auch getwittert. Da haben sie schon ein ziemliches Marketing-Primborium rumgefahren, aber das sei AMD gegönnt, ne? Weil wie gesagt, das ist ja, sie haben den schnellsten Prozessor jetzt, sie haben damit die Konkurrenz überholt, trotz kleinerem Budget und den Problemen, die sie die letzten 10 Jahre hatten einfach, haben sie das bessere Produkt jetzt und da kann man denen auch mal gönnen, dass sie da jetzt ein bisschen auf die Kacke
haben. Im Vergleich sind die Preise ja auch in Ordnung. Ne?
Richtig, weil man muss halt sehen, bei Intel kostet halt der 10-Kerner 1000 Euro und ist halt eben bei Multithread-Anwendungen langsamer. Bei Single-Thread sieht es ein bisschen anders aus. Da hat Intel durch die modernen Turbo-Modis doch Vorteile, weil die deutlich höher takten. Aber man kann auch sagen, wer führt Excel auf so einem System jetzt aus? Das ist primär holt man sich nicht dafür. Ne?
Wenn wir noch als letztes so in so ein paar Jahre in die Zukunft gucken, glaubst du, ich meine, momentan, wenn du ein Mac Pro dir anguckst oder irgendwie All-in-One-PCs oder irgendwas, da ist ja eigentlich überall Intel momentan drin. Glaubst du, AMD hat da eine Chance, eben auf dem Markt auch irgendwie so einen Stellenwert zu bekommen, dass das auch, also dass die einfach genauso wieder so in die Standardplattform reinkommen?
50-50 Antwort. Es ist so, wir sehen, dass das deutlich mehr große PC-Hersteller anfangen, jetzt AMD-Systeme zu bringen. Das war ja jahrelang echt ein Problem, dass AMD entweder eine Nische für den chinesischen Markt war, weil sie einfach nicht konkurrenzfähig im Mittelstream, also Mainstream und im High-End waren. Oder eben nur kleinere Hersteller AMD-Systeme gebaut haben oder eben viel Retail. Inzwischen ist es halt so, dass das Dell mit Alienware, die haben zum Beispiel Ryzen Threadripper, glaube ich, exklusiv bis Jahresende für ihren, die haben so ein Alienware-Gaming-System damit vorgestellt. Also da kommen sie rein. HP baut auch inzwischen einige AMD-Systeme, die man auch kaufen kann. Dadurch kommen sie rein. Man muss aber andererseits sagen, wenn man so die Zahlen an Wafer-Bestellungen bei AMD sieht, also die bestellen diese Wafer-Rohlinge ja auch bei Zulieferern, dass die Liefermengen von AMD da sich nicht großartig geändert haben im Vergleich zum Vorjahr. Ne? Also jetzt an Stückzahlen gerechnet ist das immer noch so 80-20, ne? Der Marktanteil. Von AMD, also von Intel zu AMD, ne? Das wird sich wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht wirklich wesentlich ändern. Das kann sich nächstes Jahr ändern, wenn dann diese Kompi-Prozessoren rauskommen, also die normalen Ryzen mit GPU integriert, weil das ist eigentlich das, was die großen PC-Hersteller wollen und was zum Beispiel auch fürs Notebook, wo dann AMD ja auch reinkommen wird zum Jahreswechsel, das, wo die großen Stückzahlen verkauft werden. Also die bisherigen Ryzen-Prozessoren sind ja alle doch schon oberes Mittelfeld und High-End und das ist super High-End und aber das ist klar, Leuchtturmeffekt, man bringt erstmal das, wo man glänzen kann und, sag ich mal, das Brot- und Buttergeschäft, das wird dann nächstes Jahr kommen.
Ja gut, da würde ich sagen, ist nochmal ganz schön spannend geworden auf dem Markt und das ist ja schön und wir werden es einfach verfolgen und dann dich nochmal einladen. Jetzt hast du zwar Urlaub, 4 Wochen, glaube ich, habe ich gehört, aber danach werden wir sicherlich...
Noch ein kurzer Nachsatz, nur das hat ja auch eine Funktion für Intel, dass Intel jetzt gezwungen ist, was zu tun. Und in den nächsten Monaten wird Intel 6 Kerne auf den Mainstream bringen. Sie werden die Core i3s auf Quad-Cores umrüsten und so weiter. Also
vielleicht werden auch die Preise ein bisschen
mehr. Nee, die Preise werden gleich bleiben, aber man kriegt einfach mehr Leistung fürs gleiche Geld. Und das hat AMD dieses Jahr geschafft und da muss man sie einfach mal beglückwünschen.
Ja, sehr schön. Das freut uns, würde ich sagen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Sind wir fertig mit der CT. Nächste Woche kommt eine neue. Und bis dahin nur noch zwei Tipps. Erstens, wenn ihr das jetzt noch am ersten Wochenende hört, wenn er rauskommt, ist die Maker Faire in Hannover. Kommt doch mal vorbei. Ich glaube, einige von uns sind auch da am Samstag, Sonntag. Kommt einfach vorbei und schaut es euch an. Und dann wollte ich noch, weil wir ja bei Rocket Beans auch sind, noch die Kollegen von Bundesliga grüßen. Die Bundesliga hat ja wieder angefangen und alle Nerds, wie ihr auch, sind ja große Bundesliga-Fans. Ja. Und nachdem Hannover 96 jetzt auch mit einem Sieg angefangen hat, könnt ihr das auch gucken. Eine Hör- und Schauempfehlung. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche kommt
wieder. Und noch ein Nachsatz, weil nächste Woche am Freitag live von der IFA CD Uplink. Ich habe eigentlich gerade die Uhrzeit nicht im Kopf. 12 Uhr, 14 Uhr?
Ja, wir machen das mal
per 14 Uhr habe ich eingetragen, ja.
14 Uhr. Wir schreiben
wir koordinieren das noch.
Wir schreiben das noch in die Kommentare rein, auf jeden Fall. Und wer ist denn da von uns da? Bist du da?
Ja, ich bin da, ja.
Okay, dann macht Hannes das beim nächsten Mal. Hab ich mal Pause. Und du?
Ich bin
vielleicht ist Jörg dabei, wer weiß es schon.
Ich bin im Urlaub.
Kino ist da. Genau. Ich bin auch da.
Johannes ist da, also es wird eine Sendung geben. Und dann würde ich sagen, schaut nächste Woche rein auf der IFA. Da gibt es bestimmt neue Handys, alles neu. Neue Prozessoren, alles.
Cyber.
Alles klar, dann macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.